Im kalten Kriegswinter 1944 hat sich ein Rabbi und sein Sohn in Schlesien versteckt gehalten. Eines Abends hat der Vater, der Rabbi, die letzte Margarinenration vorgenommen und hat den Dorch da drin gesteckt und hat sich daran gemacht, den Dorch anzuzünden. Er hat das seinem Sohn erklärt, heute ist der Abend von Chanukka. Chanukka, das ist das Lichterfest zur Wiedereinweihung vom Tempel. Und darum hat er das Kerze wollen anzünden, oder die Margarine als Kerze wollen anzünden. Der Sohn hat aber stark sich dagegen gewehrt, gegen die Lebensmittelverschwendung. Und so hat ihn der Vater, der Rabbi, lange angeschaut und hat dann gesagt, wir beide haben gesehen, dass man 3 Wochen ohne zu essen überleben kann. Wir beide haben erlebt, dass wir 3 Tage kein Trinken hatten. Aber ein Mensch kann nicht 3 Minuten ohne Hoffnung überleben. Beide haben überlebt. Ohne Hoffnung ist unser Leben ein sinnloser Verlust. Hoffnung bedeutet Verneinung von der Verneinung. 2x negativ, gibt positiv. Hoffnung ist Verneinung von der Verneinung. Der Cyprian von Karthago war letzten Sonntag schon Thema hier, mit langen Zitaten, heute wieder, mit einem kurzen. Er hat gesagt, wir wollen inmitten der Ruinen der Welt aufrecht stehen und nicht auf dem Boden liegen wie diejenigen, die keine Hoffnung haben. Hoffnung. Und auch die Geschichte passt hervorragend zum Thema von dieser Predigt, von dem Wiederaufbau vom Tempel. Das war nämlich dort mal, wo Israel, das Volk Israel, aus der Gefangenschaft, aus der Deportation von Babylon zurückgekommen sind und den Tempel neu aufgebaut haben. Das ist ganz, ganz ein entscheidender Moment in der Geschichte. Ein ganz wichtiges Puzzleteil von dem grossen Puzzle. Advent ist die besondere Zeit, wo man inmitten von Trümmern Hoffnung schöpfen will. Das Volk Israel, ich habe es schon gesagt, die haben über längere Zeit, obwohl sie das Bundesvolk von Gott waren, das Bundesvolk hat gesagt, wir haben eine spezielle Beziehung mit dem lebendigen Gott, mit Jahwe. Obwohl sie das Bundesvolk waren, haben sie über lange Zeit andere, selbstgemachte Götter arbeitet und nicht den Gott Jahwe. Sie haben sich versündigt. Sünde bedeutet im griechischen Wort, das dafür gibt, Zielverfehlung. Das Ziel eines Menschen ist es, Gottes Herrschaft in dieser Welt zu repräsentieren und das Lob von der ganzen Schöpfung zurückzuspielen zum Schöpfer. Das ist die Berufung des Menschen auf dieser Welt von Anfang an. Das Ziel haben sie verfehlt, das Volk Israel. Und darum sind sie 597 vor Christus deportiert worden nach Babylon. Und dort hocken sie, inmitten der Trümmer, an dem Wasser von Babylon, voller am Versinken in der Hoffnungslosigkeit. Man muss sich das mal vorstellen, das ein bisschen anzoomen, wie es denen gegangen ist. 70 Jahre Deportation in Babylon. Viele haben die Hoffnung bereits aufgegeben, dass das je wieder mal wird ändern und haben sich angefangen zu arrangieren mit der Situation dort und mit der Ideologie dort, mit der Religion von dort. Und in der Mitte von diesen Trümmern kommt der Jubel. Jesaja 40 ist Perikopentext vom heutigen Tag. Jesaja 40, und ich lese euch den Vers 9 vor. Zion, du Überbringerin der guten Botschaft, steig auf einen hohen Berg. Sprich mit lauter Stimme, Jerusalem, du Freudenbotin. Sprich laut und fürchte dich nicht. Sag den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. In der Mitte der Trümmer kommt die Adventsbotschaft. Es kommt nochmal anders. Ein Jubel. Und der Jubel der Trümmer, vielleicht habt ihr das gesehen im Text, Zion und Jerusalem sollen die Freudenboten sein. Das Loblied der Trümmer hat eine besondere Kraft und ist ein besonders starkes Zeugnis vom Glauben an eine wiederschaffende Kraft. Die 3 adressierten Namen in dem Vers, Zion, Jerusalem und die Städte Judas, die umreissen die Welt von der Hoffnungslosigkeit. Zion ohne Davids ohne Burg von David, ohne Herrscher, Jerusalem ohne Tempel und die Städte von Juda ohne Volk. Das war die Situation von Israel damals. Und ausgerechnet die von dieser Trostlosigkeit betroffenen Adressaten Zion, der Berg dort in Jerusalem, und Jerusalem sollen zu Freude geboten werden. Und die gute Nachricht ist so sensationell, die ist so grossartig, das heisst, Zion, das ist der höchste Hügel dort von Jerusalem, soll auf einen hohen Berg raufgehen, also den Berg auf einen Berg. Und dass alle die Botschaft hören, die ist so wichtig und so sensationell und so dringlich, dass es laut soll rausgehen soll, ohne Furcht soll verkündigt werden. Mit uns, wir leben heute in einer ähnlich hoffnungslosen Welt. Und ich ertappe mich manchmal selber, wenn ich denke, ganz ehrlich, dann denke Gott sei Dank bin ich schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, ob ich noch mal jung sein möchte in dieser Welt. Aber das ist Hoffnungslosigkeit. Spürt ihr, das ist nicht gut. Das ist hoffnungslos. Heute möchte ich ganz etwas anderes verkündigen. Aber wir leben tatsächlich in einer Welt, die man näher heranzoomt, von einer grossen Unsicherheit. Symbol von der Christenheit, die liegen am Boden. Wir reden von einer nachchristlichen Säkularisierung. Das bedeutet, dass der Wert von dieser Gesellschaft und der Glauben nicht mehr in deren, oder Kultur und der Glauben nicht mehr in dieser engen Verbundenheit sind. Es bedeutet auch, dass die Kirche als Institution den gesellschaftlichen Einfluss mehr oder weniger verloren hat. Oder sogar teilweise ins Negative getragen hat. Es bedeutet, dass die christlichen Lebensformen und die christlichen Werte, dass die nicht mehr automatisch in unserer Kultur angenommen werden. Und für viele Leute ist es schon gar nicht mehr möglich, in der heutigen Zeit gar nicht mehr denkbar, überhaupt an einen Gott zu glauben. Und dann noch, gerade heute, in dem Advent, wo wir jetzt sind, Gottes erwähltes Volk im Kriegshandeln, im Nahen Osten. Sie kommen mit Brügel über von der ganzen Welt. Und kein anderes Land hat so viele UNO-Resolutionen über sich gehen lassen wie Israel. Teilweise wird offen über den Dritten Weltkrieg diskutiert. Und auf dem Hintergrund feiern wir Advent. Wir erinnern uns an die beste von allen Botschaften, die es überhaupt gibt. Und zwar, dass Gott allmächtig ist. Dass Gott die Fäden in der Hand hat. Alle Fäden von dieser Welt hat er in seiner Hand. Damals hat es bedeutet, dass das Volk Israel tatsächlich, obwohl sie sich das in der Trostlosigkeit an diesem Wasser, an dem Euphrat von Babylon nicht mehr können vorstellen, dass sie zurückgekommen sind nach Jerusalem. Dass sie den Tempel wieder aufgebaut haben, dass sie die Stadtmauern wieder aufgebaut haben und die Städte von Juda wieder bevölkert haben. Das ist Advent. Das ist die Botschaft, die Gott in die Hoffnungslosigkeit hineingesprochen hat. Wo damals gar nicht zu glauben war. Ein paar Jahrhunderte später kommt der Gott, das schutzloses Kind, wieder auf die Welt. Nicht wieder, er kommt auf die Welt. Und irgendwann wird er wiederkommen und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das ist Advent. Und Zion, Jerusalem, die werden zu den Freudeboten. Freudeboten, das griechische Wort für Freudebotschaft heisst Evangelium. Und das Evangelium wird im Jesaja 40 mit drei Seiten umschrieben. Ich lese euch den Text vor aus Jesaja 40, die Verse 9 und 10. Der zweite Teil vom 9. Dort steht, sagt den Städten Judas, seht, das ist das erste Seht. Da ist euer Gott. Das zweite Seht, seht, der Herr, euer Herrscher, kommt mit Macht. Der Herr regiert zu seinem Nutzen. Das dritte Seht, seht hin. Er bringt eine Belohnung mit und führt sein wiedererworbenes Volk vor sich her. Drei Seht. Das erste ist, seht, da ist euer Gott. Dann noch mal ganz nah heranzoomen. In die Hoffnungslosigkeit, am Euphrat in Babylon. Keine Hoffnung mehr. Und da kommt die Botschaft, seht, da ist euer Gott. Die Exiljuden waren zu tief deprimiert. Sie als erwähltes Volk von Israel hatten den Eindruck gehabt und wahrscheinlich glaubt, dass sie verworfen sind von Gott. Dass sie nicht mehr zu dem Bundesgott gehören. Und sie sind bereit, haben sie sich angefangen, mit dieser Lage abzufinden. Vielleicht befinden wir uns persönlich manchmal auch in einer so einer Lage. Oder ich weiss, dass Leute von uns, gar nicht wenige, vielleicht sich auch in einer so einer Lage fühlen, so in einer misslichen Lage, wo man sich fragt, hat sich Gott abgewendet? Ist Gott wirklich noch da? Wenn ich die Trümmer von meiner Hoffnungslosigkeit anschaue. Und entgegen dieser schlimmen Vorahnung, dass Gott sein Volk verworfen hat, spricht die Freudebotschaft durch, seht, da ist euer Gott. Das besitzanzeigende Fürwort, das Possessivpronomen, muss Balsam gewesen sein auf die Seele von der geschundenen Volksseele von Israel. Manchmal kommt man doch so Geburtstagskärtchen, oder früher, wo wir noch Brief geschrieben haben, macht man wahrscheinlich nicht mehr so beim Texten auf WhatsApp, aber dann hat man zum Beispiel geschrieben, am Schluss, nicht so förmlich, aber ungefähr, in Liebe deine Silvia oder in Liebe dein Matthias. Und das ist doch ganz, ganz ein tiefer Ausdruck von einer Intimität. Oder manchmal gibt es auch heute noch Geburtstagskärtchen, wo jemand schreibt, der schreibt dein Fritz oder irgendetwas. Da lässt mich immer aufmerken, wenn jemand das so schreibt, denke ich, wow, so persönlich. Und das sagt Gott zu seinem Volk, wo an dem Wasser von Babylon in der Trostlosigkeit versinkt, sagt, seht, da ist euer Gott. Besitzanzeigendes Fürwort. Auf Deutsch. Das ist Evangelium. Und ich möchte das auch zusprechen, deine Situation, wo du vielleicht gerade in einer schwierigen Situation bist. Seht, da ist dein Gott. Unterschrieben, in Liebe, dein Gott. Er hat dich nicht vergessen. Obwohl, wenn man wieder anzoomt auf die Situation in Babylon, die haben da überhaupt nichts davon gespürt. Das war alles weit weg gewesen. Sie haben eher gedacht, Gott hat uns total vergessen. Seht, da ist euer Gott. Ich möchte, dass ich deine Situation in der Adventszeit hineinsprechen. Seht, sieh, schau, mach die Augen von deinem Herzen auf. Seh, da ist dein Gott. Und das Zweite ist, seht, der Herr, euer Herrscher, kommt mit Macht. Auch das ist Evangelium. Er kommt mit Macht. Wenn man raus schaut in diese Welt, macht es manchmal eher den Anschein, dass Gott schweigt, dass er nicht mehr wirkt und dass er seinen Arm zurückgezogen hat. Und in diese Situation kommt die Botschaft, die frohe Botschaft. Euer Herrscher kommt mit Macht. Und folgende Verse im gleichen Kapitel bezeugen eindrücklich Gottes Überlegenheit und Stärke. Das ist einer meiner Lieblingstexte, den ich jetzt euch vorlese, der in dem Text in der Perikope von heute vorkommt. Und zwar ab dem Vers 12. Wer hat das Meer mit seiner Hand gemessen und das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt? Da wenn man sich jetzt wirklich dann wieder reinzieht, das ist zu einem Volk gesagt, wo auf den Trümmern sitzt. Gell? Nicht, ist jetzt nicht gerade so erhebende Stimmung und so. Wo die doch sagen, hey Gott, der hat alle Macht verloren. Da wird das ihnen gesagt. Der Kontrast. Wer hat den Staub der Erde mit einem Scheffel gemessen? Wer hat die Berge gewogen und die Hügel auf die Waagschale gelegt? Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Mit wem hat er sich beraten, um Einsicht zu gewinnen und sich in Rechtsfragen belehren zu lassen? Und wer hat ihm beigebracht, wie man zur Erkenntnis kommt? Die Völker sind in seinen Augen, also auch Völker wie die USA oder Russland oder China, wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Staubkorn auf einer Waage. Ferne Länder fallen bei ihm nicht mehr als ein Staubkörnchen ins Gewicht. Die Wälder des Libanon enthalten nicht genügend Brennholz und all seine Tiere wären nicht genug für ein Brandopfer. Die gesamte Weltbevölkerung ist in seinen Augen nichts. Die Menschen, die sich so wichtig nehmen auf dieser Welt, sind in den Augen von Gott so in der größten Verhältnis, oder? Ein Nichts. Das ist Evangelium. Gott wird mit ausgestrecktem Arm, mit unwiderstehlicher Kraft in die Sichtbarkeit eintreten. Das ist das zweite Seht, seine Macht. Und das dritte Seht, seht hin. Er bringt Belohnung mit und führt sein wiedererworbenes Volk vor sich her. Er bringt die Belohnung mit. Alles wäre vergeben gewesen. Gottes Plan, seine ganze Weltgeschichte, die ganzen ersten vielen Teile vom Puzzle. Die ganze Erwählung, seine Taten, sein unermüdliches Reden durch Propheten. Wenn der Trümmerhaufen Jerusalem und das Häufli in der Verbannung übrig geblieben wären. Wenn das alles gewesen wäre. Alles wäre vergeblich gewesen. Aber das Endergebnis von der Heilsgeschichte ist ein grosses Volk. Nicht ein Häufchen in Babylon. Ein grosses Volk. Unzählig. Und in der Bibel steht im Römer 11, das grosse Kapitel, 9 bis 11, wo Gott über sein Volk redet, Gott hat sein Volk nicht verworfen. Zu gegebener Zeit wird sein ganzes Volk von den Juden wird umkehren zu Gott und wird gerettet werden. Eine riesige Anzahl von Leuten. Aber im Moment ist das Volk noch verstockt. Jetzt. Damit noch ganz viele Leute dürfen zur Erkenntnis kommen, dass Gott Gott ist. Zugunsten von uns. Von allen Nationen auf dieser Welt. Wo auch zu dem grossen Volk werden dazukommen. Gott sammelt sich ein grosses Volk. Advent bedeutet, mit den Augen vom Herzen das Evangelium trotz vieler Trümmer zu sehen. Und da wünsche ich mir so fest für heute Morgen, dass wir in dem ganzen Trümmer rein, dass niemand mehr von uns noch rausgeht und wir so miespetrig sind und sagen, ja Gott sei Dank, die Welt geht eh unter und so weiter, Gott sei Dank. Bin ich schon alt oder so irgendetwas, sondern voller Hoffnung, weil Gott immer noch Gott ist. Auch wenn es im Moment vielleicht nicht so sichtbar ist auf dieser Welt, Gott ist immer noch Gott. Und der Inhalt vom Evangelium ist Gottes Vision für die gesamte Schöpfung. Was ist Gottes Vision für die gesamte Schöpfung? Die hat schon angefangen, wo Gott die Welt geschaffen hat. Er hat die Welt geschaffen, damit er, Gott, mit den Menschen zusammenleben kann. Am ersten Tag hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Himmel und Erde als eins. Und Gott hat den Menschen geschaffen und hat ihm einen Auftrag gegeben. Er hat vorher schon gesagt, König und Priester sind auf dieser Welt. König sein heisst, Gottes Herrschaft in dieser Welt zu repräsentieren. Bildträger sind Gottes in dieser Welt. Das ist die Berufung vom Menschen. Das königliche Berufung. Priesterliche Berufung bedeutet, dass man das ganze Lob von der ganzen Schöpfung, nicht nur von den Menschen, zurückspielt zu Gott. Wir wissen, das ist alles anders rausgekommen und Gott hat immer wieder einen Anlauf genommen zu dem Mann. Nach der Gefangenschaft von Ägypten ist es darum gegangen, dass Gott die Anleitung gibt, um einen Bundesladen zu bauen, wo Gott hat wieder wollen, bis im Volk, in den Bundesladen und später im Tempel kommt der Himmel und die Erde zusammen. Und Gott lebt mitten unter seinem Volk. Viel Jahre später, wir feiern jetzt wieder Weihnacht, ist Gott als Mensch auf die Welt gekommen. Und es heisst, Gott wurde Mensch und zeltete unter den Menschen. Wörtlich gesagt, er zeltete unter den Menschen. Das ist ein starker Hinweis aufs Selbst von der Begegnung, von der Bundeslade. Es zeigt, Gott ist der Tempel, wo unter den Menschen wohnt. Gott lebt wieder unter den Menschen als Kind. Schutzlos. Nicht sehr gut erkennbar. Und jeder Mensch, der dem Jesus nachfolgt, der kommt das Geschenk vom Heiligen Geist über und wird selber ein Tempel vom Heiligen Geist. Darum habe ich gesagt, die Anfangsgeschichte passt so gut. Der Tempel, das Feiern, das Lichterfest, wo wir feiern, die Wiedereinweihung vom Tempel. Es geht immer auf den Tempel. Das Evangelium ist, Gott möchte mit seiner Präsenz unter den Menschen wohnen. Und er hat nicht aufgegeben, er hat immer wieder einen Anlauf genommen. Ägypten, Babylon, Weihnacht. Und Jesus wird wiederkommen. Und dann ist im Offenbarung 21 und 22 ist eine riesige Beschreibung, wie dann der neue Himmel und die neue Erde wird aussehen. Und zwar wie ein Tempel. Das Ganze wird wie ein Tempel sein. Wo Gott mitten unter seinem grossen Volk, das er gesammelt hat, wird leben. Das ist Gottes grosse Vision für die Welt. Und es ist so wichtig, dass wir aus unserer Trostlosigkeit, aus unserem Trümmer, wenn wir so angezoomt sind, oder wenn wir gerade eine Operation oder etwas vor uns haben, oder wenn es uns gerade auch schlecht geht, oder was auch immer, dass wir immer da wegzoomen und die vielen verschiedenen Putzelteile sehen. Gott ist noch auf seinem Plan und alles ist ihm untertan. Gott hat einen Plan. Und wenn wir die Weltgeschichte anschauen, sind heilsbar, merkt man, dass es ist immer eingetroffen, was Gott gesagt hat. Und die Jesaja sieht da ganz vieles in einem. Er sieht den Wiederaufbau vom Tempel, Jerusalem, die Stadtmauer, die Wiederbevölkerung von den Städten von Judas, sieht er. Gleichzeitig sieht er da, in dem Jesaja 40 bereits, dass Jesus auf die Welt kommt, zuerst mal und das zweite Mal. Er sieht alles in einem, weil es immer ums Gleiche geht. Und wenn das nicht Grund zur Hoffnung ist, dann weiss ich auch nicht, was uns noch die Hoffnung gibt auf dieser Welt. Das ist es. Das ist es. Aber es geht sogar noch ein bisschen weiter. Und jetzt kommt noch ein ganz seelsorgerlicher Teil. Und zwar im Vers 11, den habe ich noch ausgelassen vorher, steht Folgendes. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er im Arm tragen und sie auf seinem Schoß halten. Die Mutterschafe wird er freundlich leiten. Also der Jahwe, der große Gott, der ungleich, nicht vergleichbar mit irgendeinem Machthaber auf der Welt oder mit irgendeinem Volk auf der Welt ist. Der, der als Lohn ein grosses Volk mit sich bringt, ist gleichzeitig der gute Hirte. Das ist unglaublich. Gleichzeitig heilig, herrlich, herrschend und sanft, mitfühlend und unterstützend. Wir können ja auch ein bisschen verschrecken ab dem grossen Gott, wo die Völker wie ein Staubkörnchen sind auf einer Waage. Man sagt, wow, der ist viel zu gross. Aber er ist gleichzeitig der Hirte. Gleichzeitig ist er auch der Hirte, der den Verirrten nachgeht und Rücksicht nimmt auf die Müden. Er trägt Schwache, vor allem Kinder und Mütter, schaut das besonders schützenswerte Objekt an. Niemandem legt er mehr auf, als jemand tragen kann. Niemals fordert er mehr, als jemand leisten kann. Das Bild von den Lämmern, die er auf den Schoß nimmt, die er auf den Armen trägt, und von den Müttern, von den Mutterschafen, die er behutsam führt, zeigen uns das. Ich stelle mir so vor, eine Familie auf einer Wanderung auf einem hohen Berg, zum Beispiel den Sentis oder so. Die Kinder laufen selber und irgendwann mögen sie nicht mehr so gut und es wird auch ein bisschen gefährlich. Und dann können sie das Tragen vom Vater drinnen sitzen oder an die Hand von der Mutter oder was auch immer oder umgekehrt. Eltern tun die Grenzen für ihren Kind einfühlsam begegnen. Und genau so ist Gott. Genau so ist Gott. Unter uns da gibt es Menschen, die sind am Ende für ihre Kräfte. Schau dir mal den Zettel an, den Gottesdienstzettel mit der Krankheit. Zwei Operationstermine in nächster Zeit drauf zum Beispiel. Menschen, die in der psychiatrischen Klinik sind. Kranke Leute, ältere Leute, ganz viele. Menschen, die am Ende für die Kräfte sind, die überfordert sind. Krankheit, Schmerzen, Zerbrechen von Beziehungen. Das Älterwerden ist auch eine riesige Herausforderung für viele Menschen. Probleme am Arbeitsplatz, schlaflose Nächte. All das. Und ich möchte heute Morgen deine Situation Ihnen sagen. Gott sieht es. Gott sieht es. Und ich möchte dich einladen, ein bisschen wegzoomen. Das ist das Einzige, was helfen kann, glaube ich. Ich habe einen Text aus Jesaja 40, der vor Hunderten von Jahren geschrieben worden ist und der immer noch Gültigkeit hat, lesen, für sich selber persönlich nehmen. Gott sieht es und begegnet dir wie ein guter Hirte. Unser Bild von einem Hirte ist ein bisschen romantisch verklärt, oft. Wir sehen so einen süßlichen Schwächling, so, wo so ein bisschen dargestellt wird in der Kunst. Aber ein richtiger Hirte, damals im Nahen Osten, war so ein kräftiger Sohn von den Bergen, der mit Stock und Keulen die wilden Tiere vertrieben hat, wo alle Wege gekannt hat und der Verirrte nachgegangen ist und das Gefallene mit dem Hirtenstab aus den Felsspalten rausgezogen hat. So einen Hirte, mit so einem Hirte haben wir es zu tun. Der Hirte ist für dich. Ganz persönlich. Er unterschreibt. Dein Hirte. Dein Hirte. Der Beweis dafür, dass er für dich ist, steht im Johannes 10, Vers 11. Und zwar steht dort: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Als guter Hirte ist er so weit gegangen, dass er sein Leben für dich geopfert hat. Und dass er durch seinen Tod und seine Auferstehung du und ich neues Leben, neu geschaffenes Leben dürfen haben. Wenn du dein Leben dem Jesus anvertraust, dann wirst du selber zum Tempel vom Heiligen Geist. Der Tempel ist das grosse Thema der Heilsgeschichte. Du selber wirst zu einem Fixpunkt in der Heilsgeschichte, dem Tempel vom Heiligen Geist. Der Ort, wo Gott selber unter uns Menschen wohnt. Ein Arbeitsmodell für die ultimative Neuschöpfung. Advent bedeutet, dass man voller Hoffnung durch die geöffnete Tür in die Neuschöpfung, neue Himmel und neue Erde dürfen hineinschauen. Und selber zu einem Vorgeschmack werden von dem, was kommt. Das passiert dann, wenn wir Jesus in unser Leben einladen. Danke vielmals, Vater im Himmel, für den gewaltig starken Text, den Jesaja dem Volk in Babylon durfte weitergeben. Es ist so bedeutsam. Es verändert unsere ganze Perspektive aufs Leben. Und ich bitte heute Morgen ganz speziell gerade auch für die Menschen, die durch schwierige Zeiten gehen, gerade auch von da rein, aus unserer Kirche. Bitte für die Menschen, die Operationen vor sich haben, bitte für die Menschen, die Schmerzen haben, die in der Klinik sind. Herr, lass sie erkennen, dass du ihren Gott bist. Herr, schenk du, dass sie, gib ihnen Kraft, um ein bisschen wegzuzoomen und dich zu entdecken. Herr, schenk Gnade, dass die Türen zur Neuschöpfung aufgehen für sie entspannt, dass sie überwältigt werden von dir, von deinen Möglichkeiten, von dem, was du parat hast. Ich bitte dich für alle die unter uns, die den Hirtendienst von dir jetzt brauchen. Und ich bitte auch für die unter uns, die selber noch nicht zu dem Tempel geworden sind vom Heiligen Geist, noch nicht zu dem, von dem Modell, von dem Neuen, das kommt. Bitte dich, Herr, dass du schenkst, dass sie ihre Herzen öffnen dürfen. Und es ist so einfach. Ich darf mit dem Gebet zu dir kommen. Dich bitte, dass du kommst und dass du Wohnsitz nimmst in unseren Herzen. Danke vielmals dafür. Herr, schenk du, dass wir als Gemeinde dürfen Hoffnungsträger sein, gerade in dieser düsteren Zeit, gerade von dieser Adventszeit, wenn wir oft gerade in unserer Gesellschaft, in unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, wenn wir anfangen negativ und über die Trostlosigkeit auf dieser Welt reden, dass wir dürfen Menschen sein, die einen Unterschied ausmachen. Menschen sein, die den Dachten anzünden von der letzten Magergeneration. Wie wir da möchten feiern, dass du auf die Welt kommst und dass deine göttliche Präsenz die ganze Situation verändern tut. Amen.